Ja, kannst du dich an eine Situation erinnern in deinem Leben, die du nicht erklären kannst? Sie ist passiert, vielleicht nicht ganz gewollt, irgendwie haben andere dazu was beigetragen, du hast dich nicht dafür entschieden, aber es passierte in deinem Leben. Manchmal ist das gewünscht, manchmal sind das Dinge, die wir dir geträumt haben, manchmal sind das Dinge, die wir nicht so gerne hätten. Ich hatte so, wenn ich mich zurückerinnere, wir hatten mal so eine Situation in unserem Leben, wo wir einige Sachen einfach nicht erklären konnten, warum sie so passieren. Als wir noch in Süddeutschland lebten, an einigen Tagen morgens, als wir dann aus der Haustür rauskamen, hing an der Haustür eine Tüte mit Brötchen drin. Und so jeden Tag, einige Tage waren das. Könnt ihr euch ja vorstellen, man macht sich Gedanken, wer hängt uns da die Brötchen hin? Sind das frische Brötchen? Sind sie vielleicht vergiftet oder was weiß ich, was da alles sein kann mit diesem Brötchen? Wir konnten uns das nicht erklären. Wir haben rumgehört, überlegt, wer es sein könnte, haben vielleicht eine Ahnung, aber eine Erklärung gab es dafür nicht. Du hast den Eindruck, da geht etwas ab und du bist nicht an der Vorbereitung beteiligt gewesen. Du weißt nicht, was da abgeht, wer dahinter steckt, wer was verursacht. Ich kann mir so vorstellen, so ähnlich haben sich die Jünger damals gefühlt zu Pfingsten. Da passiert etwas und sie sind gar nicht darauf eingestellt und können das erstmal nicht einordnen. Sie sind Teil eines großen Ganzen und auch heute sind wir als Christen Teil eines großen Ganzen. Auch wir als Gemeinde hier, auch mit dem Tauffest heute hier, ihr drei hier, wir sind Teil eines großen Ganzen. Genau das passierte zu Pfingsten. Ich lese noch mal ein paar Verse aus diesem Text, den wir schon vorgelesen bekommen haben. Apostelgeschichte 2, 5 bis 8. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, gottesfürchtige Männer von jeder Nation unter dem Himmel. Als aber dieses Geräusch entstand, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt, weil jeder Einzelne sie in seiner eigenen Mundart reden hörte. Sie entsetzten sich aber alle und wunderten sich und sagten, siehe, sind nicht alle diese, die da reden, Galiläer? Und wie hören wir sie? Ein jeder in seiner eigenen Mundart, in der wir geboren sind. Wir sehen hier, Gottes großer Plan erfüllt sich hier. Die Ausgießung des Heiligen Geistes an Pfingsten war für die Jünger etwas Überraschendes gewesen, ein überraschendes Ereignis, aber von Gott von langer Hand vorbereitet. Es war nicht eine zufällige Überschneidung von unvorhergesehenen Ereignissen, von Dingen, die man nicht wusste, ob sie passieren werden oder nicht, von irgendwelchen Umständen, sondern es war von Gott gewollt, lange geplant. Und hier erfüllt sich etwas, was Gott schon lange beabsichtigt hat. In der Apostelgeschichte, in diesen Texten, die wir lesen über Pfingsten, lesen wir den ersten 13 Versen, die wir heute Morgen gehört haben, in der Textlese, wie der Lukas einfach berichtet, was passiert ist. Von den Erzählungen, die er gehört hatte, berichtet er nur. Und dann ab Vers 14 macht Petrus dann in der Predigt deutlich, und was da passiert ist. Er veranschaulicht es. Er erklärt das, was hier an Ereignissen passiert ist. Und er bringt Pfingsten in einen großen heilsgeschichtlichen Kontext. Er bringt das in Ereignisse, die schon früher mal geschehen sind, von Gott gewollt, von Gott bewirkt und durch die Geschichte hindurch immer wieder passiert sind, eine logische Schlussfolgerung haben und dann bis ans Ende von Gott gewollt sein werden und so passieren, wie Gott es haben möchte. Und das ist hier sehr wichtig, dass wir Pfingsten so verstehen. Pfingsten ist nicht einfach mal ein Fest mehr für die Christen. Nein, hier ist etwas, was passiert, was von tausenden Jahren oder von Ewigkeit her schon gewollt war, von Gott so beabsichtigt war. Manchmal kann ich mich das so vorstellen, wie wir manchmal in eine Galerie gehen, ne? Also wo eine Ausstellung von vielen Bildern. Manchmal habe ich den Eindruck, wir nehmen so die Lupe und gehen dann an einzelne Bilder ran und sehen uns die Details an und so und sehen immer nur einen kleinen Ausschnitt. Und dann sehen wir ein anderes Detail an, unabhängig von dem, was wir vorher gesehen haben, und sehen wieder nur einen kleinen Ausschnitt. Und damit wir Pfingsten richtig verstehen können, müssen wir einen Schritt oder einige Schritte zurücktreten und uns das ganze Bild anschauen und sehen, was Gott an Herrlichkeit eigentlich gewollt hatte und beabsichtigt hatte. Wir sehen dann das große Bild Gottes. Und in diesem Zusammenhang dürfen wir heute Pfingsten sehen. Und das Erste, was Petrus dann in der Predigt macht, die er nach diesem Ereignis hält, an die Menge, die sich dann versammelt war, er zeigt auf, dass Gott der Herrscher der Geschichte ist. Gott herrscht schon zu allen Zeiten. Und er benutzt dafür in diesem Abschnitt 6 Verse, in denen er nach und nach deutlich macht, dass Gott das Sagen hat auf dieser Welt. Und wir möchten mal diese Verse mal durchgehen, damit uns das irgendwie vor Augen geführt wird. Wenn wir den Text aufgeschlagen haben, können wir gerne reinschauen. In Kapitel 2 in Apostelgeschichte, Vers 16, da heißt es, sondern dies ist es, was durch den Propheten Joel gesagt ist. Einige Jahrhunderte vorher sprach Joel, der Prophet, schon über dieses Ereignis, das geschehen wird. Und dann in Vers 23, diesen Mann, der nach dem bestimmten Ratschluss und nach Vorkenntnis Gottes hingegeben worden ist, habt ihr durch die Hand des Gesetzlosen an das Kreuz geschlagen und umgebracht. Durch den Ratschluss Gottes vorgesehen. Schon viel früher so bestimmt gewesen. Und dann zitiert Petrus in der Predigt einen König David und sagt in Vers 29, ihr Brüder, es sei erlaubt, mit Freimütigkeit zu euch zu reden über den Patriarchen David. Und er lebte 1000 Jahre oder mehr vor diesem Ereignis Pfingsten. Dass er gestorben und begraben und sein Grab bis auf diesen Tag unter uns ist. Also dieser David hat gelebt vor 1000 Jahren oder mehr. Sein Grab erinnert uns, dass es ihn tatsächlich gab. Und dieser Mann, dieser David, gibt einige erklärende Worte über das Pfingstereignis. Apostelgeschichte 2, Vers 30, da spricht David, er wird David zitiert. Da er nun ein Prophet war, ist David gemeint, dass Gott ihm mit einem Eid geschworen hatte, einen seiner Nachkommen auf seinen Thron zu setzen. Und zunächst denkt man bei einem Nachkommen an Salomo, natürlicherweise. Ne? Das ist der Salomo, der dann nach David dann König geworden ist. Aber vor allem ist hier nicht Salomo gemeint, auch. Aber vor allem ist der ewige König gemeint. Und das ist Jesus, der König, der von Ewigkeit her herrscht. Vers 33 macht er das deutlich. Nun hat Gott ihn, nicht David, sondern Jesus auf dem Platz zu seiner rechten Seite erhöht. Und dann fasst Petrus in seiner Predigt das alles zusammen und sagt, Vers 36, ganz Israel soll nun mit Sicherheit wissen, diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, den hat Gott zum Herrn und Messias gemacht. Jesus ist Herr. Er hat das Sagen auf der ganzen Welt, für die ganze Welt. Dieser Herr sitzt auf dem Thron. Und immer wenn diese Formulierung in der Bibel vorkommt, er sitzt auf dem Thron, bedeutet das, er, dieser Jesus, hat das Sagen über alles. Er ist König, er ist Messias, er ist der Gesalbte, der Eingesetzte, der Macht hat über sein Reich und über die ganze Welt. Und wenn wir das so hören, dann können wir denken, endlich nicht neu, oder? Das kennen wir schon. Das haben wir schon immer wieder so gehört. Gott war doch schon immer am Regieren. Aber schauen wir mal jetzt zurück in die Urgeschichte. Da, wo alles begann mit der Menschheit. Garten Eden. Garten Eden ist der Herrschaftsbereich Gottes. Da hat Gott das Sagen, bis zu einem Zeitpunkt, wo etwas ganz Besonderes geschieht. In 1. Mose 1, Vers 28 heißt es, und Gott segnete sie, die Menschen, und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde, nicht nur den Garten Eden, sondern füllt die Erde, heißt es da, und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf der Erde regen. Gott schuf hier den Garten Eden und Gott gibt den Auftrag an die Menschen. Er gibt den Auftrag, die ganze Welt, ich würde es mal so sagen, zu edenisieren. Dass überall auf dieser Welt, denn sie sollen sich ja ausbreiten, dass überall auf dieser Welt eben der Zustand von Eden herrscht. Gottes Ordnung zwischen Mensch und Gott und wie der Mensch mit Gott harmonieren kann. Das alles sollte sich ausbreiten über die ganze Welt. Die Menschen sollen bebauen, sie sollen beherrschen, sie sollen sich vermehren. Ein ideales Reich Gottes sollte auf dieser Welt entstehen, wo Menschen, die leben, loyal sind zu diesem allmächtigen Gott und allein diesen einen Gott anbeten. Alle würdigen und beten diesen allmächtigen Gott an. Und es ist eine Harmonie unter Menschen und zwischen Mensch und Gott. Und dann passiert etwas im Garten Eden, was die ursprüngliche Beziehung zwischen Gott und Menschen ganz stark zerrüttet. Der Widersacher stellt die Herrschaft dieses einzigen wahren Gottes in Frage. Und er hinterfragt, ob man nur wirklich diesen einen Gott anbeten soll. Und ob die Menschen nur diesem einen Gott loyal sein sollen. Er hinterfragt die Menschen und er hinterfragt Gott. Der Mensch wird auf die Probe gestellt, ist ungehorsam, rebelliert gegen Gott, tut etwas, was Gott nicht möchte und öffnet damit die Tür für das Böse in dieser Welt. Und in den ersten Kapiteln der Bibel, und dafür haben wir diese ersten Kapitel der Bibel, wird uns aufgezeigt, wie sich dieses Böse, das sich dann geöffnet hatte, auf dieser Welt sich ausbreitet. So wie die Menschheit wächst und immer mehr zunimmt, so wächst und nimmt auch immer mehr das Böse in dieser Welt zu. Kain ermordet Abel, es folgen Angst und Unsicherheit bei der Menschheit. Das Böse nimmt immer mehr zu, bis Gott dann die Sintflut schickt und die Menschen bestraft. Gott rettet Noah und seine Familie. Aber je mehr, auch danach, nach der Sintflut, je mehr sich die Menschen vermehren, desto mehr vermehrt sich auch das Böse in dieser Welt. Und sie entfernen sich immer weiter von Gott. Sie werden überheblich, dass sie sogar ein Denkmal bauen wollten für ihre Überheblichkeit. Und wir kennen das, den Turm zu Babel. Und da heißt es an dieser Stelle, so werden wir uns einen Namen machen. Nicht der Name Gottes soll weiter angebetet werden, sondern wir werden uns einen Namen machen und verhindern, heißt es ja an dieser Stelle, dass wir uns über die ganze Erde ausbreiten. Das Gegenteil von dem, was Gott eigentlich aufgetragen hatte. Und dann greift Gott ein in die Menschheitsgeschichte wieder, dieser allmächtige Gott, und verwirrt sie durch verschiedene Sprachen. Die Sprachenverwirrung ist eine Maßnahme Gottes gewesen. Einerseits, um die Rebellion des Menschen und die Auflehnung des Menschen irgendwie einzudämmen, aber andererseits aber auch, um den ursprünglichen Auftrag, den Gott den Menschen gegeben hat, sich auszubreiten, zu erfüllen. Und dann sehen wir danach eine lange Geschichte, wie Gott sich exemplarisch ein Volk aussucht, das Volk Israel, das ihn allein anbeten soll. Es ist sein Reich. Menschen sollen nur ihn anbeten und sollen ein Leben führen nach Gottes Vorstellungen. Und offensichtlich, wie wir das lesen in dem Alten Testament, war es ein Volk, das es nicht hinbekommen hat, so zu leben, wie Gott sich das vorgestellt hatte. Sie schaffen es nicht, den Ansprüchen Gottes gerecht zu werden. Und diese Geschichte mit dem Volk Israel ist auch für uns geschrieben, damit wir erkennen, wir Menschen, wir werden es nie schaffen, vor Gott gerecht zu werden. Und dann lesen wir von einer Zeit, und das Neue Testament sagt, und als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Und von diesem Jesus, von diesem Sohn Jesu Christi, predigt Petrus in Kapitel 2, da wo wir mit dem Text heute waren. Und Pfingsten ist die Fortsetzung dessen, dieses Reiches Gottes, was Gott schon von Anfang an gewollt hat und geschaffen hatte. Die Botschaft dieser Versöhnungstat am Kreuz wird nun durch den Heiligen Geist an alle Menschen verkündet. Wie wir gelesen haben in diesem Text, ich lese es nochmal vor, da kam die Menge zusammen und wurde bestürzt. Worüber? Weil jeder Einzelne sie in seiner eigenen Mundart reden hörte. Sie entsetzten sich aber alle und wunderten sich und sagten, worüber haben sie sich gewundert? Siehe, sind nicht alle diese da, die da reden, Galiläer? Kommen die nicht alle aus einem Dorf da, wo man irgendein Plattdeutsch spricht oder sonst noch irgendwie, wo sich alle untereinander verstehen, aber keine Fremdsprache können? Ja, das sind die Galiläer. Und wir hören wir sie, ein jeder in seiner eigenen Mundart, in der wir geboren sind. Diese Dorfleute da, die nie eine Fremdsprache gelernt haben, etwas übertrieben jetzt, reden plötzlich in verschiedenen Sprachen. Was in Babel als Strafe Gottes geschah, wird an Pfingsten zum Ausdruck von Erlösung und Hoffnung. Der König, der Herrscher der Welt, der Herrscher der Geschichte, der Sieger am Kreuz, der die Gewalt des Todes beseitigt hat, über seinen Tisch gehen alle Fragen des Lebens von allen Menschen. Der Gott, der die Anzahl deiner Haare auf deinem Kopf kennt, dieser Gott besteht und existiert und gibt nun seinen Nachfolgern, alle, die ihn annehmen, die Buße tun, gibt er den Heiligen Geist, indem Menschen in unterschiedlichen Sprachen ihnen diese Botschaft vom Kreuz bringen. Apostelgeschichte 2, 33. Nun hat Gott ihn auf den Platz an seiner Seite erhöht. Er ist Gott. Er regiert. Er hat sein Reich. Dort hat er vom Vater die versprochene Gabe des Heiligen Geistes erhalten und ihn jetzt über uns ausgegossen. Die Ausgießung des Heiligen Geistes schafft die Barriere zwischen Sprachen wieder ab. Deswegen reden auch die Jünger in verschiedenen Sprachen. Und das wird hier uns so detailliert beschrieben, um eben das deutlich zu machen, das, was Gott früher als Strafe gebraucht hatte, um die Menschen zu verwirren, auseinanderzutreiben, diese Sprache benutzt er eben durch den Heiligen Geist, dass sie in Unterschied die Botschaft von Jesus Christus hören können. Und was hörten diese Menschen dann von diesen Jüngern in unterschiedlichen Sprachen? Apostelgeschichte 2, Vers 11. Wie hören wir sie von der großen Taten Gottes in unseren Sprachen reden? Sie redeten von den großen Taten Gottes in ihrer Sprache. Und diese großen Taten Gottes sind nicht nur die Wunder, die Jesus getan hatte, oder sonst noch welche Dinge oder physische Heilungen, die er getan hatte, sondern er bringt das hier auf den Punkt und sagt, es ist genauso, wir dürfen nicht mit den großen Taten die kleinen Dinge sehen, mit der Lupe an den Bildern und einzelne Ausschnitte erkennen, sondern die großen Taten ist eben das große Bild, das wir hier sehen dürfen, das Gott geschaffen hat. Diese große Tat ist eben, dass Jesus auf diese Welt gekommen ist und die Barrieren in das Reich Gottes abgeschaffen hat. Der einzige Weg zu Gott ist der Glaube an Jesus Christus für alle Völker, nicht nur für Israel. Das sind die großen Taten Gottes. Wir dürfen die Gnade Gottes, egal zu welcher Nation gehörst, egal welche Sprache du sprichst, wir dürfen die Gnade Gottes für uns persönlich in Anspruch nehmen. Oder anders gesagt, Gott sammelt jetzt sein Reich. Alle die Jesus Christus als ihren persönlichen Retter angenommen haben, gehören in dieses große Reich Gottes, in dieses unsichtbare Reich Gottes dazu. Das Wirken des Heiligen Geistes bewirkt es, dass Menschen zu Christus kommen. Nicht Menschen, nicht Überredungen, nicht sonst noch irgendwelche Dinge bringen dich zu Christus, sondern dieser Heilige Geist, der ausgegossen wurde, spricht nun zu einzelnen Menschen, überführt sie von Sünde und führt sie in das Reich Gottes ein. Ihr drei, das ist bei euch passiert. Gott hat zu euch gesprochen, in unterschiedlichen Situationen. Ihr wurdet überführt von Sünde. Ihr merktet, dass ihr alleine den Ansprüchen Gottes nicht gerecht werdet und habt die Gnade für euch persönlich in Anspruch genommen. Das ewige Heil bekommen. Und damit gehört ihr zu diesem großen Reich Gottes, das er von Anfang an gewollt hat, wo er der Sieger ist, wo er der Regierende ist, wo er das Sagen hat, wo alle, die dazugehören, nur diesen einen wahren Gott anbeten und für ihn leben und ihm dienen. Das ist der große Kontext, in dem Pfingsten einzuordnen ist. Es ist nicht ein kleines Ereignis, wieder mal passiert bei Jesus oder durch den Heiligen Geist oder bei den Jüngern, sondern Gott tut hier etwas Übernatürliches, damit wir sehen können, sein Reich wird gebaut. Wir sehen hier als Gemeinde, das, was wir erleben als Gemeinde, das ist ein kleiner Ausschnitt von dem, was Gott möchte. Sein Reich auf dieser Welt ist viel größer und sein unsichtbares Reich ist noch viel größer. Und wir sind Teil davon. Und auch heute, dieses Fest heute, diese Taufe heute, ist Teil davon. Wir dürfen da mit dabei sein. Gott erfüllt seinen Plan mit dir, mit uns allen, mit uns als Gemeinde. Und er tut es durch dich. Er gebraucht uns in diesem Reich Gottes. Er hat sich dafür entschieden, das Reich Gottes mit Menschen zu bauen, damit wir Teil dieses großen Ganzen werden. Und so wie die Jünger damals den Auftrag bekommen haben, hinauszugehen bis an die Enden der Welt und allen Völkern dieser Welt diese Botschaft vom Kreuz weiterzugeben. Diese Botschaft, dass alle dazugehören können durch Jesus Christus. Genauso gilt es auch für uns heute, diese Botschaft von Jesus an die Menschen zu bringen, zu allen Völkern, zu allen Nationen, so wie es damals bei Pfingsten geschehen ist und noch viel mehr. Wir sind Botschafter an Christi Stadt. Das ist die Botschaft für uns, die wir gläubig sind. Unsere Aufgabe ist jetzt, wo wir dazugehören, zum Reich Gottes rauszugehen und den Menschen zu verkündigen. Aber vielleicht ist der eine und der andere hier, der noch gar nicht zu diesem Reich gehört. Denn ich weiß, was es bedeutet, dazuzugehören. Es bedeutet nicht nur, in weiß gekleidet zu sein, sondern da ist mehr, was dir in deinem Herzen geschieht. Und wenn du mehr darüber hören möchtest oder darüber reden möchtest, dann sprich uns an. Da können wir gerne darüber reden und uns erklären, was es bedeutet, zu diesem Reich Gottes zu gehören, Errettung zu bekommen für die Ewigkeit. Gott segne uns dabei. Amen.